Katrin Krämer.
So, hier mal Ruhe im Klassenzimmer bitte. Ich begrüße Sie zu einer Doppelstunde Mare Radio. Und weil wir morgen einen Test schreiben, fangen wir hier gleich mal an. Wer weiß denn, wie angehende Kapitäne und Kapitäninnen heute das Navigieren lernen? Na, wie bekommen Sie zum Beispiel ein Gefühl dafür, ein Containerschiff in eine Hafeneinfahrt zu manövrieren? Sie werden es erfahren, denn auf dem Stundenplan steht auch der Grundlagenkurs Schiffssimulator. Kapitän Thomas Jung ist an der Hochschule Bremen zuständig für diese Art 3D-Kinoerlebnis. Und technisch ist das wirklich alles auf dem allerneuesten Stand.
Das sind doch mordsmäßige Fortschritte, die wir hier in den letzten Jahren gemacht haben. Deswegen sind wir hier momentan auch mit der modernste Simulator, den es eigentlich in Deutschland und auch auf der Welt gibt, weil das sehr, sehr realistisch ist.
Ja, und realistische Bedingungen hatten auch die 33 Schülerinnen und Schüler, die ein halbes Jahr lang Unterricht im schwimmenden Klassenzimmer hatten. Mit dem Segelschiff bis nach Costa Rica und zurück nach Emden ging es. Vor 3 Wochen sind sie wieder im richtigen Leben gelandet. Uns erzählen sie, was sie vom Ocean College, so heißt das Unternehmen, fürs Leben gelernt haben. Und der Pädagoge Johann Kegler, der verrät schon mal, was der Lehrplan alles so enthält.
Segeln nach den Sternen, Physik des Segelns, der Atlantik ist das Labor für Chemie und Biologie. Auf Kuba macht man die Kuba-Krise, der Atlantiküberquerung macht man Christoph Kolumbus und Sklavenhandel, um den Unterricht unmittelbar und auch relevant zu gestalten.
Mehr Erlebnisse aus dem segelnden Klassenzimmer hören wir gleich. Apropos hören, Delfine, die wachsen auf mit einem Pfiff, den die Mütter individuell auf sie zugepfiffen haben. Wenn Mama pfeift, dann weiß der kleine Delfin, dass er gemeint ist und dass er nun mal schnell zu ihr hinschwimmen muss, ehe es dann etwas hinter die Flossen gibt. Und weil die Delfinchen ganz viel lernen müssen, gehen sie, in die Delfinschule. Der Delfinforscher Carsten Brensing, der erklärt, wie die so funktionieren und dass auch bei Delfinen die Pubertät ein wirklicher Einschnitt im Leben bedeutet.
Irgendwann treten sie auch in eine Lebensphase ein, die mit unserer Pubertät zu vergleichen ist. Sie trennen sich auch von ihrer kleinen persönlichen Schule und rekrutieren sie daraus dann eben auch ihren Freundeskreis für den Rest des Lebens.
Wir lernen heute mit dem Meer und vom Meer und ums Meer herum. Unser Thema: Schwärmen und Lernen, die Schule des Meeres. Willkommen. Mare Radio auf Bremen 2. Mitte April ist der Dreimaster Pelican of London in Emden eingelaufen. Ein stattliches Segelschiff mit einer sehr besonderen Besatzung. An Bord waren nämlich auch über 30 Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonal. Und die waren ein halbes Jahr lang unterwegs. Über die Kanaren ging es bis in die Karibik und nach Costa Rica. Sea Schooling statt Distanzunterricht an Land, das ist natürlich zurzeit ein besonders großer Luxus. Aber auch in Nicht-Corona-Zeiten ist so eine maritime Auszeit mit Intensiv-Weiterbildungseffekt fürs Leben. Etwas ziemlich Exklusives und auch, muss man so sagen, ein kostspieliges Unterfangen. Die Eltern müssen für das Ocean College, so heißt dieses schwimmende Klassenzimmer, ganz schön viel Schulgeld hinlegen. Wenn man allerdings dann hört, was die Kinder so mitbringen an Erfahrungen, dann kann man die Neidunterlagen auch einfach mal zur Seite legen und den Ordner pure Glückseligkeit, gönnen wir es ihnen, rausholen. Aber hören wir ihnen zu.
Was man gelernt hat, ist so, wie man mit Menschen umgeht. Wie wenn du ein halbes Jahr mit 30 anderen Jugendlichen und anderen Crewleuten und Lehrern auf einem Boot lebst, wie du dann mit denen umgehst, wie wenn stressige Situationen sind, wie du am besten mit Leuten klarkommst. Das hat man auch vor allem für sich selber gelernt.
Das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass es Umstände gibt, die man nicht ändern kann, aber dass man seine Einstellung dazu ändern kann. Wenn kein Wind da ist, dann ist kein Wind da und dann muss man auf den Wind warten. Und wenn das mit den Corona-Tests oder mit der Immigration lange dauert, dann muss man darauf warten. Und man kann eben einfach nur seine Haltung dazu ändern, das Beste draus machen.
Zum einen, ich bin selbstbewusster geworden, würde ich von mir behaupten. Mir ist so ein bisschen egaler geworden, was Menschen von mir halten. Ich glaube, ich bin so ein bisschen mehr zu mir selbst geworden vielleicht, wenn man das so sagen kann.
Also Corona hat uns gar nicht so groß beeinflusst. Klar mussten wir ab und zu immer Masken tragen auf den Landaufenthalten. Aber wir waren ja unsere eigene kleine Bubble auf unserem Boot, wo du jeden umarmen konntest, ohne zu wissen, dass jemand Corona hat.
Wir haben das tatsächlich so gehandhabt, dass wir jeden Tag Temperaturen gemessen haben auf dem Schiff und in anderer Weise war Corona nicht präsent.
Ich hätte am Anfang nie gedacht, dass ich so diese ganzen Seile und Segel und alles irgendwann mal verstehen werde. Aber das ging dann doch ziemlich schnell.
Und das war aber total anders, weil die Lehrer praxisnahen Unterricht gemacht haben. Zum Beispiel haben wir in Physik nach den Sternen navigiert oder in Biofische seziert, fliegende Fische, die bei uns an Deck gelandet sind. Und das war dann total praxisnah und du hast es viel einfacher verstanden, weil du halt mittendrin standst.
Ich finde so eine Schule auf dem Schiff schon echt cool. Also so diese Idee von genau das machen, was du auch lernst, weil dann hat man halt ein viel besseres Bild davon. Davon könnte sich die Schule hier zu Hause vielleicht was abgucken.
Das Allerschönste war, das war direkt in der ersten Woche, wo wir über die Biscaya gesegelt sind. Da sind wir gerade alle durch gewesen mit Seekrankheit. Und da standen wir vorne auf dem Vordeck, also ganz, ganz, ganz vorne beim Schiff. Und da haben wir das allererste Mal Delfine gesehen. Und da war ich auch die erste Person, die Delfine gesehen hat. Und da hatten wir ganz viele Delfine, die dann vorne so in der Bugwelle gespielt haben. Und ich glaube, das war so ein schönes Gefühl in dem Moment, weil man so zum ersten Mal die gesehen hat und man war da richtig glücklich drüber.
Wir hatten eben in Costa Rica ein zweiwöchiges Landprogramm. Das waren so unsere Ferien. Und da hatten wir eben zuerst ein Surfcamp. Und das hat uns allen echt total Spaß gemacht. Also da hatten wir auch Spanischunterricht und so, das war richtig toll.
Danach waren wir im Regenwald auf der One World Farm. Das war richtig toll, also generell mal nicht von einem Wecker aufstehen, sondern von Brüllaffen ist natürlich auch mal was anderes oder von Tukanen, Papageien.
Da haben wir nach alten Bri-Bri-Methoden, das ist ein indigenes Volk in Costa Rica, haben wir eine Schwitzhüttenzeremonie gemacht. Und dafür haben wir aus Bananenblättern und Ästen so eine Art Iglu gebaut, direkt an einem Fluss. Und das war schon das Coolste. Als wir das gebaut haben, und dann kam Ken an mit so einer großen Trommel und hat dann eine Art Traumreise in dieser Schwitzhütte gemacht.
Deswegen ist es so eine komplette Umstellung, jetzt zu Hause zu sein. Auch, dass man hier keine Leute einfach mehr umarmen kann. Wir sind jetzt aus unserer Bubble raus. Da war so, du konntest ständig irgendwas mit jemandem machen, ohne Masken anzuziehen oder nur zu zweit raus dürfen oder so. Und hier ist es viel strenger, zu Hause zu sein.
Dass irgendwie nicht immer irgendjemand wach ist, weil das ist ja wirklich auf dem Schiff so, dass immer jemand wach ist, weil einfach das Schiff bewacht werden muss, gesteuert werden muss. Und auch so ganz viele Hintergrundgeräusche, Gerüche, ein Schiff riecht ganz speziell, das vermisst man irgendwie und es fehlt einem. Und das realisiert man dann so über die nächsten Tage, wie das in dem eigenen Leben eine Rolle gespielt hat.
Kirsten Rautenberg hat die Schüler des Ocean College nach ihren Erfahrungen befragt. Den Reiseblog der Schüler und viele Fotos finden Sie auf der Ocean College Homepage. Mare Radio heute mit dem Thema Schwärmen und Lernen, die Schule des Meeres. Vor etwas über 10 Jahren bin ich ans Falkensteiner Ufer in Hamburg-Blankenese ausgeschwärmt, um Wolfram Klövekorn zu treffen. 1954 hat der in der ehemaligen Seejungenschule, gelegen direkt an der Elbe, eine 3-monatige Ausbildung absolviert. Das war bis in die 70er Jahre die Grundlage für alle, die mal zur See fahren wollten. Und damit er sich seinen Traum erfüllen konnte, hat er auch hier ganz klein angefangen, nämlich mit 15 Jahren. Er wurde dann ein sogenannter Moses. Ist ein Schiffsjunge. Was der Pöks damals von der Pike auf lernen musste, hat er mir erzählt, als wir vor dem roten Backsteinbau standen. Der war da schon längst zu einem Haus mit schicken Elbblickwohnungen geworden. Aber Wolfram Klövekorns Erinnerungen, die waren ganz schnell wieder da.
Der Weg ist der gleiche, das Haus ist das gleiche, nur der Eingang hat sich leider verändert. Das war früher ein sehr großes Tor aus Eichenbalken. An dem Tor das Wappen der Schiffsjungenschule. SH mit einem Kreuzknoten drin, rot-weiß-rot stehend. Einfach schön.
Sie waren 15 Jahre alt. Sie waren ein Junge vom Niederrhein aus Goch und hatten sich mal so vorgestellt, ich möchte eigentlich zur See fahren und haben das ein bisschen gegen ihre Eltern auch durchgesetzt. Sie waren ja nun wirklich ausgemachter Binnenländer. War das denn schwer, die Familie, die Eltern davon zu überzeugen, dass sie jetzt Seemann werden müssen?
Meiner Mutter ist es sehr schwer gefallen, mich gehen zu lassen. Mein Vater hat Verständnis für mich gehabt und hat anscheinend meine Mutter auch überzeugt, mich gehen zu lassen.
So, hier guckt man wundervoll auf die Elbe runter. Hatten Sie eigentlich damals Zeit, sich mal hier hinzustellen und den Blick zu genießen? Und kamen da so erste Gefühle von Freiheit auf?
Jeden Tag. Von der Schule aus konnte man direkt auf die Elbe gucken und man sah die ein- und auslaufenden Schiffe. Sowas hatte ich ja vorher noch nie gesehen. Ich kannte nur Binnenschiffe vom Rhein. Hier fuhren richtige Schiffe vorbei und es war alles das, was ich mir erwünscht hatte.
Wir gehen jetzt hier mal ans Tor und wir werden mal klingeln, schauen mal, ob wir reingelassen werden. Hallo, hier ist Katrin Krämer, Radio Bremen, Mare Radio.
Ich mache mal die Tür auf und dann treffen wir uns bei unserem Haus vorne, nicht?
Es geht ein großes Tor auf. Also das ist ein Traum. So wäre ich auch gern zur Schule gegangen.
Also die Schule war wunderschön.
Jetzt sind wir hier reingegangen in das Haus. Was ist gleich geblieben?
Wenn man reinkommt, auf der rechten Seite war das Wachlokal und geradeaus ging es in den Speisesaal, in die unsere große Messe. Da war ein Kamin an der linken Seite, über der Türe war das alte Wappen von der Großherzogin Elisabeth. Und da haben wir unsere Mahlzeiten eingenommen. Und wenn man da weiter durchging, kam man ins Lesezimmer, in Aufenthaltsräume und so weiter.
Der Tag ging verdammt früh los, um 5 Uhr morgens mit einem Ruf.
Reise, Reise.
Aber nicht in dem freundlichen Ton.
Nein, da wurde schon ziemlich lautstark gerufen, damit wir das auch hörten. Und anschließend wurde sofort kontrolliert, ob wir auch schon vor der Koje standen. Nicht? Wenn gerufen wurde, dann ging die Türe auf im Schlafsaal und dann ging es raus zum Frühsport. Und nach dem Frühsport in den Keller zum Waschen. Und wer sich als erster gewaschen hatte, war auch als erster am Frühstückstisch.
Da würde ich sagen, dann verlassen wir jetzt die Wohnung wieder und dann gehen wir nochmal raus und gucken. So, jetzt sind wir den Weg runtergegangen vom Haus zum Wasser an die Elbe. Und hier steht so ein kleiner Kiosk. Gab es den früher denn auch schon, Herr Klövekorn? Ja,
dieser Kiosk stand schon. Wir kauften da eine Limonade. Wir kauften, wenn wir Geld hatten, eine Zigarette. Es gab Zigarettenlose zu kaufen. Und wir hatten damals alle als Männer natürlich angefangen zu rauchen.
Natürlich. Der Unterricht, den Sie hatten in den 3 Monaten, der teilte sich ja in Theorie und in die Praxis. Wie hat sich das denn verteilt? War immer der halbe Tag Theorie und der andere halbe Tag ging es dann raus zum Wasser?
Das ging 2 und 2 Stunden. Wir hatten theoretischen Unterricht sowohl von den Offizieren, also in Kompasskunde, Morsen, Schiffsbau, Seemannschaft und so weiter. Und wir hatten Berufsschulunterricht, Mathematik, Wetterkunde. Ein Arzt kam und machte Gesundheit, irgendwas.
Vor allem auch Aufklärungsunterricht. Sie waren ja damals völlig unbescholten und haben, glaube ich, zum ersten Mal davon gehört, dass es überhaupt sowas gibt wie Bordelle in den Häfen der Welt. Und da wurde Ihnen erstmal gesagt, wie man sich verhalten muss.
Ja, das war etwas, was mir vollkommen neu war. Worte wie Geschlechtskrankheiten oder Prostitution. Am unteren Niederrhein gab es sowas nicht. Nach dem Krieg auf jeden Fall nicht.
Gehen wir jetzt einfach nochmal weiter zu dem Bootshafen. Das war dann eben Ihr täglicher Gang hier runter, um die praktischen Kniffe der Seefahrt zu lernen.
Bootsdienst hatten wir fast jeden Tag oder jeden Tag außer an Wochenenden. Und wir sind bis nach Schulau, nach Wedel gepult, bis nach Finkenwerder, über die Elbe, um den Schweinesand rum.
Nach 3 Monaten war die Ausbildung vorbei. Dann kam eines Tages der Schulleiter, glaube ich, zu Ihnen und sagte, So, Wolfram Klövekorn, wir haben ein Schiff für dich, morgen geht's los.
Dann habe ich meine Sachen gepackt und dann bin ich gleich los. Ne? Oh, war ich enttäuscht.
Das war die Annie Ahrens. Gar nicht so das stolze weiße Segelschiff, was Sie sich mal erträumt hatten.
Nein, auch das... Das Schiff selbst hat mich nicht enttäuscht. Was mich enttäuscht hat, ist, dass niemand Verständnis für mich einsamen, armen Jungen hatte. Nicht? Ich kam an Bord, die haben mich empfangen, haben mir meine Kammer gezeigt. Nicht? Und dann stand ich da und hatte von nichts Ahnung.
Dann sind Sie ja einige Jahre gefahren, waren dann noch auf der Steuermannsschule.
Ja.
Und das war dann auch schon das Ende der Seefahrt. Jawohl. 1963 haben sich dann die Träume von Kapitän auf großer Fahrt endgültig, mussten sie die beerdigen.
Ich musste nicht, das habe ich freiwillig gemacht. Ich habe die netteste, hübscheste, lebenslustigste Frau in Hamburg kennengelernt. Nicht? Und sind immer noch zusammen. Und dann habe ich die Seefahrt an den Nagel gehängt. Und dann haben wir Kinder gekriegt.
Wenn wir jetzt hier so stehen, unten am Wasser, an Ihrem ehemaligen Bootshafen, riecht das noch genauso wie damals?
Es riecht noch ganz genauso. Und ich habe immer gedacht, wenn man zur See fährt, dann riecht man das. Aber wenn man auf See ist, riecht man das Wasser nicht mehr. Aber wenn man diesen Geruch in der Nase hat, dann kriegt man Sehnsucht.
Ein kleiner Trip in die Vergangenheit mit dem ehemaligen Schüler Wolfram Klövekorn, der in den 50er Jahren die Seejungenschule Falkensteiner Ufer besucht hat. Seine Erinnerungen hat er aufgeschrieben. Wer nie sein Brot mit Tränen aß, von der Mosesfabrik zur See, so heißt es. Mare Radio läutet heute zum Unterwasserunterricht und nun geht es ab in die Delfinschule. Ein Begriff, der wahrscheinlich falsche Assoziationen weckt, denn natürlich bedeutet Delfinschule erstmal grundsätzlich nichts anderes als Gruppe. Darüber, nach welchen Regeln die funktioniert, was Delfine lernen können und wie Delfine fürs Leben lernen, wollen wir aber mehr erfahren. Carsten Brensing ist Meeresbiologe und war 10 Jahre wissenschaftlicher Leiter des Deutschlandbüros der Internationalen Wal- und Delfinschutzorganisation WDC. Schönen guten Tag, Herr Brensing.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Eine klassische Delfinschule ist ja nicht einfach nur eine größere Anzahl von Delfinen, sondern da gibt es Gesetzmäßigkeiten. Welche zum Beispiel?
Ja, das, was wir so kennen, wie so eine Delfinschule aussieht und wie wir sie in Delfinarien auch kennenlernen, nämlich Mutter, Vater, Kind, die gibt es tatsächlich nicht. Also eine Delfinschule bei Delfinen sieht ganz anders aus, denn da sind immer die Geschlechter getrennt. Also die Mamas, die Mädels, die Frauen, die sind mit ihren Kindern zusammen und sind auch gerne mit anderen Frauen in einer vergleichbaren Lebenssituation zusammen. Und die bilden dann die Schulen, die man meist auch als größere Schulen halt wahrnehmen kann im Freiland. Die anderen Gruppen, die man sieht, die sind meist kleiner. Das sind die Männergruppen. Da sind es oftmals nur 2 bis 3 Tiere, die miteinander zusammenschwimmen.
Delfine gelten ja als sehr intelligente Tiere, aber die kommen auch nur mit wenigen Fähigkeiten auf die Welt. Also atmen und schwimmen, das ist vorprogrammiert, fressen auch. Ist denn für alles Weitere immer die Mutter die erste Lehrmeisterin, die den Jungen das kleine Delfin einmal eins beibringt?
Ganz am Anfang steht natürlich die Mutter und vielleicht noch eine sogenannte Tante im Vordergrund, die sich noch um die Mutter und um das Baby dann kümmert. Aber im Prinzip ist das nur die erste Lebensphase wie bei uns. Sobald die Tiere dann älter sind, dann trauen die sich auch schon mal von der Mutter weg und dann entwickeln sie auch tatsächlich ein individuelles kleines Netzwerk. Das besteht auch aus anderen erwachsenen Delfinen, aber irgendwann treten sie auch in eine Lebensphase ein, die mit unserer Pubertät zu vergleichen ist. Das heißt, ihr Netzwerk wird größer. Sie haben auch mit vielen anderen Jungtieren Kontakt. Sie trennen sich auch von ihrer kleinen persönlichen Schule und gehen auf die Suche nach Freunden und letztlich rekrutieren sie daraus dann eben auch ihren Freundeskreis für den Rest des Lebens. Das ist also tatsächlich ganz ähnlich wie bei uns.
Und die Merkfähigkeit, also die Gedächtnisleistung bei Delfinen scheint ja sehr ausgeprägt zu sein. Und Delfine gelten sogar als strategische Denker. Das ist dieses schöne Beispiel mit den Schwämmen. Da ist, glaube ich, eine Population in Westaustralien, die mit Hilfe von Schwämmen auf der Schnauze dann besser fischen kann. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ganz verrückt. Also wenn man mit Delfinen taucht oder unter Wasser ist oder schnorchelt, dann sieht man ganz oft, dass die in den Boden schallen und dann mit ihrer Nase oder mit ihrem Kiefer dann da reinbohren und dort dann Fische rausholen. Also die fischen tatsächlich nicht nur schwimmende Fische, sondern gehen auch gerne in den Boden, weil sich da eben kleine Fische verstecken. So, und so ein Boden ist natürlich relativ scharfkantig. Da gibt es scharfe Muschelkanten, auch Steine können relativ scharf sein. Und es gibt eine ganz unglaubliche Beobachtung von einer Population vor Westaustralien. Und da ist es so, um das Problem der Verletzung zu lösen, streifen die sich einen Handschuh über. Also in dem Moment müsste man wahrscheinlich einen Nasen- oder einen Kiefernschuh sagen. Und die nehmen einfach einen Schwamm und nehmen den an die Schnauze und buddeln sich dann mit diesem Schwamm in das Sediment ein und bekommen dann halt ihren Fisch. Und das ist tatsächlich eine Strategie, die innerhalb der Familie, also innerhalb der Weibchen weitergegeben wird, was auch wieder deutlich macht, dass eben die Weibchen die eigentliche soziale Gemeinschaft bilden. Die Männer haben damit nichts viel zu tun. Die lernen das dann.
Wir reden ja die ganze Zeit über die großen Tümmler, also die Flipper, die wir kennen, schlimmstenfalls aus Delfinarien, wo man immer den Eindruck hat, die Tiere haben eine Menge Spaß, weil sie diese breiten Lachmäuler haben. Abgesehen davon, dass es ja ziemlich grausam ist, die Tiere in Gefangenschaft zu halten. Haben die womöglich trotzdem Spaß an den Spielchen, die ein Delfintrainer ihnen beibringt? Sonst würden sie das doch vielleicht verweigern, oder?
Ja, also Spaß ist ein ganz spannendes Thema. Das allermeiste Verhalten von Tieren wird letztlich durch Spaß initiiert. Denn das ist eine innere Motivation, die einen beispielsweise Spaß daran haben lässt, lange zu lauern. Ja, das lässt Vögel Spaß daran haben zu singen, das lässt Säugetiere Spaß daran haben zu spielen und das ist alles sehr gut untersucht. Und wir wissen beispielsweise, wenn wir Dopamin blocken mit Medikamenten, dann hört das alles auf. Also wir können den Spaß auch ausschalten. Und daher wissen wir, dass sehr, sehr viele Tiere, also jetzt speziell von den Wirbeltieren, also von den Säugetieren und Vögeln zumindest, wissen wir, dass Spaß empfinden. Insofern ist also der Spaß etwas ganz Wichtiges. Und die Frage, ob Delfine in Delfinarien Spaß haben, wenn man sich mit ihnen beschäftigt, da kann man ein ganz klares Ja darauf antworten. Denn die Umgebung ist so reizarm, dass es ja praktisch das Einzige ist, was die haben. Und die werden auf jeden Fall für jede Zuwendung und für jedes Späßchen dankbar sein.
Sie haben ja in Israel und Florida die Interaktion von Mensch und Delfin selbst erforscht. Wie lernt denn der Delfin überhaupt vom Menschen? Geht das mit Sprache, mit Lauten und Gesten?
Also das geht im Prinzip ganz ähnlich, wie man jetzt auch einen Hund oder ein Pferd trainieren würde. Wer mal auf dem Platz, auf dem Hundeplatz oder auf dem Reitplatz war, der weiß, dass man da das sogenannte Mittel der positiven Verstärkung benutzt. Man konditioniert Tiere im Prinzip auf bestimmte Kommandos, bestimmte Dinge zu tun. Und so läuft das auch mit Delfinen. Und das funktioniert mit manchen Tierarten besser, mit anderen geht es weniger gut. Aber grundsätzlich funktioniert es tatsächlich mit allen Tierarten, weil das Lernen durch Konditionierung ist ein ganz basales Lernen, sehr früh im Verlauf der Evolution entwickelt. Und das kann man mit ganz, ganz vielen Tieren machen. Und bei Delfinen gibt es aber eben auch noch gut dokumentiert Beispiele, dass sie eben auch durch Imitation lernen. Also man kann ihnen sogar beibringen, sich was Neues auszudenken. Also sie können auch kreativ sein. Und etwas Kreatives kann man natürlich nicht mit Konditionierung hervorrufen, denn das ist ja genau das Gegenteil. Etwas Neues zu erschaffen ist natürlich etwas ganz anderes, als etwas zu tun, was man machen soll. Und wenn ich jetzt Vorträge gebe, dann animiere ich die Menschen immer halt in meinen Büchern mal nachzudenken. Lesen, aber im Prinzip geht es darum, den Tieren mehr Kompetenz beizubringen und weniger auf Training zu achten, sondern durchaus auch Entscheidungen dem Tier zu überlassen, weil das ist nun mal das, was wir unter unserem Sozialleben verstehen. Und wenn das Sozialleben einseitig ist, wenn es also nur das Kommando auf der einen Seite und die Ausführung auf der anderen Seite gibt, dann gibt es gar kein Sozialleben. Da kann man sich noch so viel einbilden, dann ist eigentlich alles Training. Und unser Leben mit Tieren ist eigentlich viel reicher, wenn wir auf die Tiere hören und ihnen folgen.
Wissenswertes über Delfinschulen mit und ohne Distanzunterricht und über die Lernfähigkeiten von Delfinen hat uns der Meeresbiologe und Delfinforscher Carsten Brensing erzählt. Und ich sage jetzt auch nochmal die Buchtitel, in denen man alles weitere nachlesen kann. Das Mysterium der Tiere, was sie denken, was sie fühlen, erschien im Aufbau Verlag. Und für Kinder gibt es im Löwe Verlag, wie Tiere denken und fühlen. Vielen Dank für das Gespräch für Mare Radio, Carsten Brensing.
Ich bedanke mich.
Unterricht macht doch ziemlich hungrig und gleich ist ja auch kleine Pause bei Mare Radio. Vorher geht es aber noch in die Kochschule und da hat wie immer unser Captain Cook alias Hans-Helge Ott die Mütze auf und schwingt den Kochlöffel wie andere Schulmeister den Zeigestab. Aber den gibt es wahrscheinlich auch längst nicht mehr, zumal der in Homeschooling-Zeiten ja ellenlang sein müsste. Jedenfalls gibt uns Cookie, wie wir ihn heimlich nennen, wenn wir auf dem Schulhof unter uns sind, nun ganz exklusiv Einblick in seine Kombüsen-Lehrjahre. Die waren hart wie alte Schiffsbrot, aber Achtung, er kommt.
Herrschaften, ich bitte um Ruhe. Es geht hier um Schule. Hören Sie gut zu und machen Sie sich Notizen. Nächste Woche schreiben wir eine Arbeit. Sie merken schon, ich selbst bin durch eine harte Schule gegangen. Oh ja, ich habe unter Missachtung aller Regeln einfach angefangen zu... ich nannte es Kochen. Ich habe mit fertig geschälten Kartoffeln aus dem Glas und Dosenfleisch aus Bundesbeständen losgelegt und nur mein eiserner Wille hat mich das Ergebnis auch essen lassen. Dabei hätte ich mich mal lieber besser auf den Hosenboden gesetzt und fleißig in der Fibel für Küchen-ABC-Schützen gelesen, nämlich im Dr. Oetker Schulkochbuch. Dieses bemerkenswerte Werk gibt es seit nunmehr genau 110 Jahren und damit kann man genau das tun, weshalb wir hier zusammengekommen sind, eine Menge lernen. Zum Beispiel kann man lernen, wie sich die Küche, das Kochen, das Essen und das Leben verändert haben. Die erste Ausgabe, die mir bekannt ist, stammt von 1960. Aber das Schulkochbuch gibt es schon seit 1911. Also vor dem Ersten Weltkrieg. Was darin Thema gewesen ist, kann man sich anhand seines berühmtesten Vorläufers vorstellen. Das war das praktische Kochbuch von Henriette Davidis. Seit 1845 ebenfalls in unzähligen Auflagen und Bearbeitungen erschienen. Darin wird beispielsweise erklärt, wie man einen Aal tötet, indem man ihn mehrmals kräftig auf den Boden wirft, anstatt ihn sich in grobem Salz zu Tode winden zu lassen. Ja, insgesamt 90 Seiten widmet meine Ausgabe dem Zubereiten von Fisch und Schalentieren. Grundlagenarbeit für Profiköche. Das Zielpublikum war allerdings wohl das junge Mädchen, das einmal einen großen Haushalt gar mit Personal führen sollte oder als Dienstmädchen in einen solchen Haushalt ging.
Essen ist in der Küche.
Soweit Davidis. Das Dr. Oetker Schulkochbuch von 1960 ist ein relativ schmaler Band. Dienstmädchen waren damals nicht mehr so sehr das Ding, aber dafür die moderne Küchentechnik.
Wow.
Hier lernte man das Umgehen mit dem tollen neuen Elektroherd. Und ganz besonders lernte man das Sparen, zum Beispiel das Resteverwerten.
Na toll.
Bilder waren in diesem Werk äußerst selten. Höchstens ein paar Farbtafeln als Kurzurlaub zwischen den drögen Schriftseiten. Und dröge kommen ja auch viele der Speisen vor. Über das sinnliche Vergnügen am Essen, geschweige denn am Kochen, steht darin nichts. Es ist wie ein sehr praktisches Handbuch für das Klempnerhandwerk. Nützlich. Aber nicht gerade eine Freude. Die neueste Ausgabe ist rund 600 Seiten stark. Und sie hat sich angepasst an die Schwemme der modernen, bildstarken Kochbücher. Aber seriös ist auch das aktuelle Schulkochbuch geblieben. Mit dem kann man immer noch kochen lernen. Es betont noch immer die deutsche Küche. Aber es lädt jetzt auch zu kulinarischen Reisen ein. Wo in den 60ern die Welt der Küche schon bei gekochten Spaghetti endete und Deutschland von der Pizza noch nichts gehört hatte, bietet das Schulkochbuch heute mal lässig Lachsforelle in der Salzkruste mit Sauce Vierge an und liefert Rezepte für selbstgemachte Teriyaki-Soße, Avocado-Limetten-Sorbet und Ratatouille. Genießen wir es, solange die Moralisten in den sozialen Netzwerken das noch nicht als unangemessene Kulturaneignung entlarvt haben. Und wir dann mal wieder etwas gelernt haben werden.
Ehe wir noch zu Schulverweigerern werden, wenn Sie noch Fragen haben an Captain Cookie Cook, dann schreiben Sie uns an mare-radio@radiobremen.de. Unser Thema bei Mare Radio ist ja heute Schwärmen und Lernen, die Schule des Meeres. Und wir haben ja auch schon viel gelernt, aber noch nicht so viel geschwärmt. Das lassen wir hier jetzt mal schön die Sardine tun, die kann das. Wie sie sich sortiert und formiert, das beschreibt der Meereswissenschaftler Bill François in seinem Buch Die Eloquenz der Sardine.
Die Sardinendichte in einem Schwarm liegt bei etwa 15 Fischen pro Kubikmeter. Gemessen an der Größe der Tiere ist sie damit viermal größer als die Dichte an Menschen in einer U-Bahn zur Hauptverkehrszeit. Trotzdem schwimmt im Gegensatz zu U-Bahn fahrenden Menschen nie eine Sardine gegen den Strom, stößt ihre Nachbarn an oder verursacht Chaos oder Stau. Alle Sardinen halten respektvoll Abstand zueinander und bewegen sich in angemessenem Tempo, ohne dass sie dazu miteinander sprechen müssten. Ihre Geschwindigkeit passt die Sardine ihren nächsten Nachbarn an, indem sie sie einfach nur beobachtet und den von ihnen erzeugten Strömungen lauscht. Sardinen beherrschen die Kunst der Rede in Perfektion. Mit einer Geste ist alles gesagt, mit einem Blick alles verstanden. Mit Hilfe schlichter Interaktionen zwischen benachbarten Fischen organisiert sich der gesamte Schwarm, ohne dass es eines Dirigenten oder einer höheren Ordnung bedarf. So schwimmen Millionen Sardinen in perfekter Synchronizität, automatisch nebeneinander oder versetzt angeordnet. Ein Wasserballett sich wandelnder, filigran komplexer Formen. In einem Schwarm aus Millionen Sardinen fallen alle Entscheidungen ganz von allein. Kommt ein Raubfisch angeschwommen, wendet der Schwarm eine List an und spaltet sich in zwei Gruppen, wodurch er zum schwimmenden Springbrunnen wird, der den Angreifer verwirrt. Aus der Summe vieler kleiner Handlungen einzelner Sardinen ergibt sich eine gemeinsame Strategie, eine Schwarmintelligenz. Es ist eine großartige Form der Demokratie. Ohne einen Anführer oder eine tonangebende Gruppe, ohne Befehle von oben, stimmen sich alle Sardinen im Schwarm miteinander ab und ziehen gemeinsam an einem Strang. selbst wenn dieser Schwarm Dutzende Kilometer lang ist.
Das war ein Ausschnitt aus dem Hörbuch Die Eloquenz der Sardine, gelesen hat der Schauspieler Marian Funk. Der Mensch schöpft gerne und sehr gerne auch aus dem Vollen. Sachen machen und Dinge weiterentwickeln, das ist nun mal unsere Natur. Und ausgerechnet an ihr orientieren wir uns dann bei der Entwicklung von Hochtechnologien. Die NASA zum Beispiel am extrem effizienten Sehsinn der Garnele. Deren Augen sind nämlich völlig lichtundurchlässig und bündeln nicht, wie wir es tun, das Licht in der Linse. Das Schalentierchen kann daher auch im 180-Grad-Winkel um sich blicken und selbst im allertrübsten Wasser klar sehen. Also hat das Raumfahrtunternehmen die Superteleskope, mit denen es die Galaxien am Rande des Universums beobachtet, dem Sehorgan der Garnele nachgebaut. Man nennt das Verfahren, sich Nachhilfe aus der Natur geben zu lassen, Bionik. Stefan Pulz hat mehr Beispiele für uns zusammengesammelt.
Lacke nach dem Vorbild von Lotusblättern, Saugnäpfe nach dem von Tintenfischen, natürlich der Klettverschluss. Einiges gibt es schon, was die Technik der Natur abgeschaut hat. Aber Möglichkeiten gibt es noch viel mehr.
Also was wir im Augenblick sehr, sehr stark bearbeiten, auch in einem europäischen Projekt mit insgesamt 10 Partnern, da geht es auch darum, tatsächlich das Unterwasserschiff von Großschiffen zu optimieren, dahingegen, dass der Reibungsverlust unter Wasser reduziert wird. Vorbild ist Salvinia, der Wasserfarn. Es gibt eine ganz ausgefuchste Struktur an der Oberfläche der Blätter, dieser Farnblätter. Und diese Struktur sorgt dafür, dass, auch wenn diese Pflanze untergetaucht ist, immer noch eine hauchdünne Luftschicht zwischen der Pflanze selber und dem umgebenden Wasserkörper ist.
Sagt Antonia Kesel, Professorin an der Hochschule Bremen und Leiterin des Bionik-Innovationszentrums. In der Praxis hieße das, der Teil des Schiffes, der sich unter Wasser befindet, würde mit einer Folie beklebt, die diese Eigenschaften nachahmt und wäre dann während der Fahrt von einem dünnen Luftpolster umgeben, was eine ganz erhebliche Treibstoffersparnis ermöglichen würde.
Das funktioniert, ich sag mal, im Labor schon recht ordentlich. Aber was im Labor funktioniert, ist noch lange nicht so weit, dass wir es dann auch tatsächlich in der technischen Anwendung realisiert kriegen.
Weiter ist die Bionik da schon bei einem Klassiker, der Haihaut. Ihre Struktur ermöglicht nicht nur eine Minimierung des Widerstandes, sondern auch den Verzicht auf umweltschädliche Anti-Fouling-Anstriche.
Die Haihaut haben wir ein Stück weit weiterentwickelt. Die kann jetzt bei uns im Prinzip beides. Sie kann Anti-Fouling, giftfrei, und sie kann tatsächlich dann, weil sie eben auch nicht bewachsen wird, dann diesen Effekt am Unterwasserschiff sehr, sehr lange aufrechterhalten. Also muss man fairerweise sagen, so ein Hai hat auch ein paar Millionen Jahre Entwicklungsarbeit hinter sich. Und wir versuchen jetzt einfach diese Vorsprünge, die die Organismen haben, abzukürzen, indem wir direkt von ihnen lernen.
Ein anderes Beispiel, wo der Fisch zum Vorbild wird, der Antrieb von Unterwasserrobotern, die in Höhlensysteme fahren können oder Lecks an Schiffen untersuchen.
Ich gucke mir einen Fisch an und gucke mir an, wie generieren die genügend Kraft, dass sie sich von A nach B fortbewegen können, möglichst effizient. Und dann ist das mit dem Fischflossenschlag durchaus eine attraktive Alternative zu dem Schraubenantrieb. Die Manövrierfähigkeit von Fischen spielt eine Rolle. Die können nicht alle, aber viele können quasi auf dem Teller drehen in allen drei Raumrichtungen. Das ist was, was uns interessiert. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, das in diese Unterwasserrobotik zu übertragen.
Ortswechsel. Ein schmuckloser Bau in Bremerhaven-Geestemünde. Hier treffe ich auf Professor Christian Hamm, der beim Alfred-Wegener-Institut die Abteilung Bionischer Leichtbau leitet, und auf ein knapp einen Meter großes, rundes, weißes Etwas.
Das ist eine Kieselalge, tatsächlich auch aus der Nordsee, Actinopthychus heißt die. Und die hat jetzt was ganz Typisches für die Diatomeen, nämlich unterschiedliche Leichtbauprinzipien kombiniert.
Diese Kieselalge hier ist allerdings reichlich überdimensioniert. Das Modell ist 10.000 Mal so groß wie das Original, was den Vorteil hat, dass der innere Aufbau auch ohne Mikroskop zu erkennen ist.
Wabe in Wabe und dann noch dazu so eine gewellte Oberfläche. Das kennt man ja von Wellpappe und so, ist auch leicht und effektiv. Wabenkonstruktionen werden sehr häufig eingesetzt in Luft- und Raumfahrt. Was hier aber interessant ist, ist, dass die diese ganzen Bauprinzipien kombinieren und dazu dann auch noch anpassen individuell.
Und nach diesen Prinzipien hat Professor Hamm mit seiner Abteilung ein Fahrrad konstruiert.
Also wir haben nicht das ganze Rad, aber den Rahmen haben wir hier.
Den Rahmen für ein extrem leichtes, aber trotzdem extrem stabiles Faltrad.
Das sind hier zum Beispiel unregelmäßige Gitterstrukturen verbaut, die wirklich genau an die Lasten adaptiert sind. Das ist im Bereich des Tretlagers besonders wichtig gewesen, weil hier sehr große Kräfte auftreten.
Das klingt alles sehr gut. Allerdings, dieses Kieselalgenfahrrad ist schon vor über 5 Jahren der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Und seither hat man nicht viele davon im Straßenverkehr gesehen. Genau genommen kein einziges. Warum ist das so?
Das ist der Grund, an dem es immer liegt. Es ist zu teuer. Die Herstellung ist mit dem SLM-Verfahren passiert. Das ist Selective Laser Melting, eben so eine Art 3D-Druck für Metall. Und das wäre eben dann für den Rahmen ein Kostenfaktor von über 10.000 gewesen.
Nun sind ja manche Menschen bereit, ziemlich absurde Summen für ein Fahrrad auszugeben. Trotzdem, bis auf Weiteres, ist dieses Fahrrad wohl nicht für den Markt geeignet. Bei anderen Bauteilen im Fahrzeugbau ist das aber anders, wenn sie zum Beispiel günstiger im Spritzguss hergestellt werden können. Auch im Bereich der Windkraft oder der Prothetik oder auch in der Bauwirtschaft sieht Christian Hamm erhebliche Möglichkeiten.
Es gibt ja unglaublich viel in unserer Umwelt, was wirklich nicht sehr gut gebaut ist.
Was aber in Zukunft mit der Kieselalge als Lehrmeister durchaus besser werden könnte. Und die Kieselalge steht damit nicht allein.
Das ist ja jetzt eine von ungefähr 100.000 unterschiedlichen Arten von Kieselalgen. Und die sind alle ganz unterschiedlich gebaut. Das heißt, wir können diese ganzen unterschiedlichen Bauprinzipien einsetzen. Und dann gibt es gerade im Marinenbereich noch ganz viele andere Organismen, die auch sehr interessant sind, über die wir aber bisher noch nicht so viel wissen. Beispiel sind Kieselschwämme, Silikatschwämme, die haben so Schwammnadeln, das sind so Glasnadeln mit ganz unterschiedlichen Geometrien, so Häkchen und langen, ausgestreckten Armen und so weiter, aufgebaut, die in sich verschachtelt sind. Das heißt, es ist eine andere Art des Bauens, die wir bisher noch nicht haben, die aber sehr flexibel ist.
Das heißt, von all dem, was wir uns bei der Natur abschauen können, sind vielleicht über 90% noch gar nicht erforscht?
Ich würde sogar sagen 99. Also das ist wirklich, ist noch viel zu tun.
Sagt Professor Christian Hamm vom Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven. Stefan Pulz hat ihn besucht. Ja, da müssen wir wohl noch eine Weile nachsitzen. Mare Radio auf Bremen 2 mit dem Thema Schule des Meeres. Wer später mal richtig rausschwimmen will, der sollte früh wissen, wie man Arme und Beine bewegt, um den Kopf oben zu behalten. Schwimmen lernt man ja aber nur noch bestenfalls in der Schule. Zurzeit geht sowieso nichts, aber auch sonst kommt Schwimmunterricht viel zu kurz, klagen die, die es Jahr für Jahr beobachten, an den DLRG-Posten am Strand, an den Badeseen und in den öffentlichen Bädern. Da ging es in den 70er Jahren übrigens durchaus rau zu. Auch ich erinnere mich gut an Bademeister, die vom Beckenrand ihre Kommandos brüllten. Heute sind auch ihre Methoden moderner. Und ein männlicher Lehrkörper wird kaum noch eitel Muskeln und Sonnenbräune zur Schau stellen. Christine Hohnfeld hat sich gefragt, was sich alles verändert hat in der Bäderlehre und sich aufgemacht ins Olantes Hundebad in Oldenburg, wo sie einen Schwimmmeister der mittelalten Schule getroffen hat.
Hier aufpassen, hier ist duster.
Vorbei an langen Reihen von Umkleidekabinen und schmalen Spinden führt der Gang ins Hallenbad, das kein einfaches Hallenbad ist, sondern ein Erlebnisbad mit Massagedüsen, Sprudelliegen, Strömungskanal und Schwalldusche. Jetzt sprudelt, strömt und schwallt rein gar nichts. Nur die Umwälzpumpe läuft und hält das Wasser in den Becken in Bewegung. Die Sonne knallt auf die großen Fenster, die Luft ist feuchtwarm. 27 Grad zeigt die digitale Anzeige. Ein großes, schönes, einladendes Bad ohne Badegäste.
Ich bin fast 43 Jahre dabei und das habe ich noch nie gehabt. Das ist nicht schön.
Draußen am Freizeitbecken sind 3 Arbeiter dabei, vom Frost beschädigte Fliesen auszutauschen. Das Schwimmerbecken ist schon fertig. Auch Fred Zitterich hat in den letzten Monaten Fliesen gelegt und verfugt, Dinge repariert, die mal repariert werden müssten. Auch sowas gehört zu seinem Job. Jetzt ist aber gut, jetzt freut er sich, wenn endlich wieder Gäste kommen dürfen. Fred Zitterich ist Schwimmmeister im Olantes Huntebad, nicht etwa Bademeister. Schwimmmeister ist die offizielle Bezeichnung.
Mit 2 M oder mit 3 M?
Auf meinem Prüfungszeugnis steht noch mit 2 M, aber ist nach der neuen Rechtschreibreform wird es mit 3 M geschrieben.
1978 hat Fred Zitterich seine Ausbildung zunächst zum Schwimmmeistergehilfen bei der Stadt Oldenburg angefangen, direkt nach der Schule. Eine eher zufällige Berufswahl.
Da stand in der Zeitung und meine Mutter hat damals gesagt, werb dich da doch mal, ist ja öffentlicher Dienst und hat mir eigentlich gefallen, zumal ich in meiner Jugend sowieso eigentlich fast jeden Tag im Freibad war. Ich bin in Rastede groß geworden und da war ich eigentlich während der Freibadsaison jeden Tag im Bad. Wir sind morgens hingefahren, mittags nach Hause gefahren zum Mittagessen, nachmittags wieder hin. Egal, ob das junge Hunde geregnet hat oder die Sonne gebrannt hat, wir waren eigentlich immer im Freibad.
Dort hat er das Schwimmen auch gelernt, mit 7.
Bei dem damaligen Schwimmmeister Heinz Dose.
Der übrigens gar nicht dem damaligen Klischee des bölkenden Bademeisters entsprach.
Der Volksglaube, sag ich mal, ist ja so, dass man nur am Beckenrand steht und nur am Rumschreien gewesen ist und nur bei der Trillerpfeife kann ich nicht sagen. Da kam wohl mal eine Durchsage über Lautsprecher, der Junge gerade vom Beckenrand reingesprungen ist, da kann sich mal eine Woche Badeverbot abholen. Aber dass ein rauer Ton geherrscht hat, kann ich also nicht sagen, überhaupt nicht.
Auch seinen Freischwimmer und dann den Fahrtenschwimmer machte Fred Zitterich im Rasteder Freibad. Der Freischwimmer, das war eine Viertelstunde Schwimmen am Stück und ein Sprung vom 1-Meter-Brett. Für den Fahrtenschwimmer musste man vom Dreier springen und eine halbe Stunde schwimmen.
Und dann stand der Schwimmmeister da daneben und hat geguckt, dass sich ja keiner am Rand festhält und dass keiner sich irgendwo verdrückt sozusagen und dann zum Schluss wieder auftaucht.
Das Seepferdchen, heute die allererste kleine Prüfung für Schwimmanfänger, gab es damals nicht. Wer heute das Seepferdchen hat, kann sich 25 Meter über Wasser halten, aber noch nicht unbedingt sicher schwimmen. Egal, ob die Eltern das jetzt vielleicht gerne hätten.
Die sehen dann nur, der muss jetzt schwimmen lernen. Im Sommer wollen wir nach Malle, da muss das Kind schwimmen können.
Auch wenn solche Eltern eher selten seien, mit Druck funktioniere das Schwimmenlernen nicht, sagt Fritz Zitterich.
Das kriegen sie nicht hin. Das müssen die Kinder schon selbst wollen. Da müssen sie selbst einen Ehrgeiz angestachelt kriegen, sei es durch Schulkameraden, die schon ihren Freischwimmer haben oder sowas. Aber mit Druck geht nicht.
Dass immer weniger Kinder und sogar Jugendliche richtig schwimmen können, stellt auch Fritz Zitterich fest.
Man entwickelt dann langsam einen Blick für, ein Auge für, wenn man jetzt ein Kind hier rumlaufen sieht. Sieht ein bisschen unsicher aus und dann weiß man schon, aha, die können wahrscheinlich nicht schwimmen. Das gibt es ja immer mehr, ne, weil viele Schwimmer dann in den Gemeinden sowas ja auch schließen. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Wir haben auch viele Heranwachsende, die nicht schwimmen können.
Und noch was hat sich geändert. Früher war der Schwimmmeister die Respektsperson am Beckenrand, heute nicht mehr.
Es wird weniger. Ja, man kann die Leute ruhig ansprechen, reagieren entweder gar nicht oder was willst du denn, so nach dem Motto.
Dabei kann man sich Fred Zitterich, 59 Jahre, groß und schlank, mit grauen, nach hinten gekämmten Haaren und heute in Arbeiterhosen und olivgrünem Polohemd als Respektsperson am Beckenrand sehr gut vorstellen. Am besten mit weißen Shorts und braun gebranntem Oberkörper.
Nee, die Zeiten sind vorbei.
Gab's die?
Ja, klar gab's die. Ich bin früher auch noch mit weißer Shorts rumgelaufen und oben ohne sozusagen, ja. Das war früher gang und gäbe. Früher war das so, dass die Leute einen kannten. Wenn da einer am Beckenrand läuft mit einer weißen Hose, das ist der Schwimmmeister. Oder eben halt volkstümlich der Bademeister. Aber heutzutage ist das so, bei dem Betrieb, den wir hier haben, man muss erkennbar sein. Unser Schwimmmeister ist ein rotes Poloshirt mit der Aufschrift Teamaufsicht auf dem Rücken und eine blaue Shorts.
Weiteres Klischee, dass so Frauen mal gucken nach dem schicken Bademeister?
Habe ich persönlich noch nicht erlebt. Also ich habe meine Frau nicht im Schwimmbad kennengelernt. Also eigentlich nicht.
Tja, aber wo dann? Das hat Schwimmmeister Fred Zitterich vom Olantes Hunterbad Christine Hohnfeld nicht verraten. Weil wir heute bei Mare Radio auf Bremen 2 die maritime Schulbank drücken, habe ich mich mal aufgemacht, mich hier weiterzubilden. Dafür bin ich in die Hochschule Bremen gefahren und bin mit Kapitän Thomas Jung verabredet, der hier eine Professur für den Studienbereich Nautik hat. Und er hat sich außerdem bereit erklärt, mir eine Lehrstunde im Fach Schiffssimulator-Training zu erteilen. Wie unvorsichtig, Herr Jung.
Dafür gibt es ja den Simulator, weil hier kann ja eigentlich nichts passieren. Man kann viel ausprobieren und es darf auch mal was daneben gehen.
Na gut, weil ich erinnere mich mit Schrecken tatsächlich an eine kleine Lehrstunde. Über 10 Jahre ist es her, das war hier auch. Da habe ich, glaube ich, den Pott irgendwo bei der Hafeneinfahrt an die Kaimauer gerammt. Inwiefern hat sich eigentlich die Technik seitdem verändert? Ich meine, es sah damals alles ein bisschen analoger aus als heute.
Ja, die Digitalisierung in der Schifffahrt, die schreitet natürlich mit großen Schritten voran. Und vor 2 Jahren sind wir hier auch einen großen Schritt gegangen. Wir haben unsere alte Brückenausrüstung komplett herausgeworfen aus dem Simulator und haben viele Bedienelemente hineingesetzt, die heute mit Touchscreens benutzt werden können. Das heißt, wir haben nicht mehr hier 100 Knöpfe, die gedreht werden müssen, sondern je nach Maschinenantrieb, den wir haben, ob wir ein Schiff mit einem einfachen Propeller haben oder ob wir ein großes Kreuzfahrtschiff mit 4 Pods, das sind so Drehantriebe unter dem Rumpf, können wir das hier alles einstellen und die Anzeigen zeigen uns dann genau das an, was wir an Bord von einem großen, richtigen Schiff dann auch sehen können.
Sie sagen das so abgeklärt, ich bin hier schon schwer beeindruckt. Wo sind wir da jetzt genau?
Wir sind weserauswärts, passieren gerade Bleeksenriede, auf Steuerbordseite mit den Ankerliegern und auf der Backbordseite passieren wir die Kaianlagen von Nordenham.
Mit Blick schon auf Bremerhaven?
Ja, voraus eben an Backbord, etwas verdeckt durch die Küstenlinie, sehen Sie die Hochhäuser und den Tower von Bremerhaven und auch der Funkturm ist dort gut zu erkennen.
Vielleicht sagen wir nochmal, was das eigentlich für ein Schiff ist. Also für mich ist es ein ordentlicher Pott. Ich sehe da nach vorne, naja, wie viel sind das nochmal? 100 Meter von der Brücke ist der Bug ungefähr, der Aufbau?
Ja, das Schiff ist ungefähr etwas mehr als 100 Meter groß. Es ist ein Nachbau eines kleinen Gastankers. Sie sehen ihn ja auch in der Backbordseite, haben wir nochmal hingelegt. Wir haben ihn Rieke Gas genannt. Diese Schiffe fahren für eine Bremer Reederei, für Sloma Neptun ja auch viel durch die Nordsee. Und deswegen haben wir dieses Schiff auch gewählt und gebaut, dass wir hier etwas Lokalkolorit drin haben.
Wunderbar, da fühle ich mich doch mal gleich zu Hause. Ehrlich gesagt zittern mir ein bisschen die Knie bei der Vorstellung, das jetzt bedienen zu sollen. Aber Sie sind ja an meiner Seite und zeigen mir jetzt, wie es geht.
Ja, gerne.
Also, dann würde ich sagen, Maschinen an, volle Kraft voraus. Ihr Assistent im Hintergrund nickt und jetzt geht es, glaube ich, mit Schiffsmotoren lärmlos.
Genau, oh ja. Jetzt hören Sie den Motor laufen und jetzt legen Sie mal den Maschinentelegraph auf voll voraus. Wir haben hier in der Darstellung auf dem Bildschirm unsere Seekarte. Wir sehen also genau, dass wir schön uns in der Mitte des Fahrwassers der Weser befinden. Auch im Radarbild haben wir einen guten Blick. Und jetzt ist es so, wie unsere Studierenden das ja auch üben müssen, am Anfang erst ein bisschen einsteuern, das Gefühl finden für das Schiff, so ein bisschen Backbord, ein bisschen Steuerbord, Ruder legen. Sie können den Rauch aus den Schornsteinen aufsteigen sehen, Sie sehen die Flaggen im Wind wehen, Sie sehen, dass am Bug die Wellen spritzen. Und auch das Kielwasser, jetzt öffnet sich nach Backbord.
Muss ich da wie beim Skifahren jetzt durch diese beiden Tonnen durch?
Die grünen Tonnen, auf der Steuerbordseite sehen Sie die rote Tonne. Und wir müssen jetzt immer schön brav zwischen den grünen und den roten Tonnen bleiben.
Gucken, Herr Jung, da ist das Sail City Hotel von Bremerhaven, ja. Da fahren wir, glaube ich, gleich rein. Ja. Das wäre peinlich.
Nein, wir sind jetzt schön noch mitten im Fahrwasser hier. Wir legen jetzt Backbord 5, das Ruder 5 Grad nach Backbord. Schauen Sie, jetzt dreht das Schiff langsam herum. Vor uns kommt jetzt der Zoo am Meer in Sicht. Von Steuerbord kommt die Fähre Bremerhaven Blixen. So, wir liegen jetzt hier vor der Kaiserschleuse und gehen jetzt hier direkt an den Liegeplatz. Wir haben Flut auf laufendem Wasser mit 2 Knoten Strom. Das kommt uns natürlich jetzt zugute, weil wir gegen die Strömung anlegen können. Lassen wir das Schiff mal langsam auf die Pier zufahren, nehmen die Fahrt heraus. Ich sehe dort oben, wir sind noch auf 5 Knoten.
Könnten wir theoretisch auch in die Schleuse fahren eigentlich?
Ja, könnten wir auch. Also hier wir sind ja nicht nur die Studierenden am Lernen, sondern auch die Lotsen, gerade hier aus Bremerhaven, die Hafenlotsen. Oder auch die Weserlotsen, auch Wilhelmshaven, der Jade, kommen immer zu uns regelmäßig und machen Trainings. Das findet im Rahmen ihrer Ausbildung statt, auf bestimmte Schiffstypen. Oder auch hier gerade Bedingungen einmal durchzusimulieren, die man so in echt, in Wirklichkeit jetzt nicht unbedingt so einfach machen möchte. Das heißt, mit großen Autofrachtern hier rauskommen, die viele tausend Quadratmeter Seitenfläche, Lateralfläche haben. Und wenn wir dann hier Nordwestwind oder Westwind mit Windstärke 5, 6 haben, müssen diese durch diese schmalen Schleusen durch.
Das würden Sie alles simulieren können?
Das simulieren wir.
Herr Jung, ich weiß, das ist Ihr Berufsethos, jetzt ein schönes Anlegemanöver zu machen, aber ich muss ja was lernen. Ja. Wenn ich jetzt doch mal das Ruder übernehme.
Ja, bitte.
Da liegt allerdings die Europa. Sie müssten mir, ich müsste irgendwie bremsen. Ja, und wo ist die Bremse? Sollte ich das nicht jetzt schon mal machen?
Wir sind noch mit 4 Knoten, wir müssen, jawohl.
Oh nein. Jetzt können wir nichts mehr machen, oder?
Aber Sie sehen, wenn so ein Schiff plötzlich unruhig wird, das ist natürlich, was wir hier mit den Studenten üben und sagen, so, jetzt hol erst mal wieder ein bisschen Ruhe in das Schiff rein. Es macht ja keinen Sinn, hier so wilde Manöver zu fahren und hart Backbord, hart Steuerbord, voll voraus, voll rückwärts. Die Maschinen, die brauchen Zeit zum Reagieren. Das Schiff muss eine sanfte Bewegung einfach machen in die Richtung, wo man es nachher haben will. Und dann kriegt man das auch wieder alles gut.
Ich merke wirklich, mein Blutdruck steigt, der Herzschlag beschleunigt sich. Das ist nicht ohne, weil die Simulation, die sagt dem Hirn, das ist echt hier alles.
Ja.
Ich bin keine Freundin der Computerspiele, nie gemacht. Aber der Europa mal so einen kleinen Stups zu geben.
Das gefällt dir. Ich gucke jetzt mal nicht hin, dann gehen Sie einfach voraus.
So ein bisschen, ne? Oder wird man noch gewarnt, wie mit einer Einparkhilfe beim Auto? Nee, kriegt man dann noch ein Piep-Piep-Piep, wenn ich da so ganz dicht hinter parke? Ja, das, jetzt wird's ruckelt's und tut und macht. Ich habe ihn jetzt zwar auf Null, das bringt aber nichts. Ich lege ihn jetzt noch mal.
Fährt weiter, das Schiff.
Das ist nicht schön. Dann sehen Sie, so nah habe ich die Europa von hinten noch nie gesehen. Ich drehe mich jetzt um, weil ich das gar nicht sehen mag, was jetzt passiert.
Das ist ein schönes Schiff, ja.
Oh. Tschüss, Europa. Herr Junge, es tut mir leid.
Für Kollisionen manchmal bleiben
sie. Navigation setzen 6. Ja. So, jetzt sind wir eigentlich schon so gut wie hinten drauf.
Ja, es ist die Entfernung täuschen natürlich oft.
Game over. 3, 2, 1. Das Aber Schiff ist weg. Ist oh mein Gott, die Europa sinkt.
Haben wir den Salat. Jetzt, damit die Rechnung geht an Radio Bremen, bitte.
Schlucke. Ich sehe schon, ich habe viel gelernt, aber ich brauche dringend noch mal Nachhilfe oder zumindest eine Doppelstunde Schiffssimulator-Training, bevor Sie mir heute die echten Noten ins nautische Zeugnis schreiben. Herr Jung, vielen Dank. Sie gehen jetzt mal rauf, richtig auf die See. Mit Windstärke 12 und Wellenbergen von ungefähr 175 Metern verabschieden wir uns an dieser Stelle. Vielen Dank. Ja, der Techniker hat die Maschine da wirklich nochmal ordentlich in Gang gebracht und es wurde wirklich unangenehm. Die Computersimulation sagte dem Hirn tierisches Geschaukel, kein fester Halt unter den Füßen. Dabei hat sich nichts bewegt. Die Simulatorkabine stand stabil. Seekrankheit war für den Rest des Tages für mich leider dann ein Thema. Das Meer als Lehrmeister des Lebens, das ist wahrscheinlich nicht nur ein Mythos. Der Bremer Autor Johann Günther König, der war in den 60er Jahren Schüler eines Inselinternats auf Langeoog. 12 war er, als die Eltern ihn dorthin schickten. Und so hat er diese Zeit erlebt.
Das Spannende war natürlich, die Nordsee spült dauernd etwas an. Wenn das Wetter schlecht war, waren wir alle in Alarmstimmung. Da konnte man auch Bernsteine finden, so ist das gar nicht. Haben wir auch, aber man fand auch andere Dinge. Und das war natürlich dann immer so ein Spielchen. Und dann kriegte einer unserer Lehrer mit, dass wir das immer so ein bisschen gezielter machten und drehte das gleich in ein Schulprojekt, sodass wir dann Holz sammelten für einen guten Zweck. Und da wurde der Werkunterricht also mit gefundenen Hölzern bestritten, also Basaltholz und ich weiß nicht was alles. Und Mahagoni. Es war völlig verrückt.
Sagt Johann Günther König über seine Erlebnisse auf dem Langeooger Inselinternat in den 60er Jahren. 30 Jahre zuvor war die Schauspielerin Maria Becker, die in den 50er Jahren Bühnengröße und Fernsehstar wurde, auf der legendären Schule am Meer auf der Insel Jüst. Ein reformpädagogisch orientiertes Landerziehungsheim, das die Nazis bald nach der Machtergreifung dicht machten. 2012 ist Maria Becker gestorben und hier schwelgt sie nochmal in ihren Erinnerungen.
Wir waren, was man heute naturverbunden nennen würde. Wir haben morgens, wenn das Wetter zu schlecht war, um Gymnastik zu machen, haben wir Strandgänge gemacht. Bei tosendem Meer und brausendem Sturm. Wir haben einen Deich bauen helfen. Der Winter, der Frühling. Im Sommer gingen wir weg, wenn die Kurgäste kamen. Kurgäste haben wir zutiefst verachtet. Man hat vielleicht nicht so viel Wissen gelernt, also das war eher unterbelichtet. Aber man hat gelernt, dass man nicht alleine lebt. Ich glaube, wenn alle Menschen das Glück gehabt hätten, diese Erziehung zu genießen, die ich genossen habe, würde diese Art zu denken in der Welt sein und die Menschen würden es leichter haben zu leben. Sie würden dann nämlich nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Das heißt nicht, dass alle gleich sind. Das wurde uns überhaupt nicht beigebracht. Das war ja auch wahrscheinlich der Grund, warum die Nazis die Schule zugemacht haben. Man wurde zu einem Individualisten erzogen.
Maria Becker hat sich erinnert an ihre Zeit auf der Schule am Meer auf Jüst. Ja, seinen ganz individuellen Stil hat auch der spanische Gitarrist Celino Romero, Meister seines Fachs, der für uns nun unser Abschiedslied La Paloma spielt. Für die ganze Crew verabschiedet sich Katrin Krämer. Musik.